Deutschlandfunk Interview. Am Telefon nun der Kollege Philipp Köster, Chefredakteur des Fußballfachmagazins Elf Freunde. Guten Tag, Herr Köster.
Guten Tag, grüße Sie.
Kann sich Schalke also einen Rauswurf ihres milliardenschweren Aufsichtsratsvorsitzenden einfach nicht leisten?
Na, man hat den Eindruck, dass zumindest wirtschaftliche Kriterien eine größere Rolle gespielt haben als ethische. Es ist ein Persilschein für Clemens Tönnies. Es ist quasi nur eine verlängerte Sommerpause. Es ist zudem auch keine Strafe, keine Sanktion, sondern quasi so eine selbst auferlegte Buße, die nicht besonders glaubwürdig daherkommt. Denn bisher hat Clemens Tönnies nicht allzu viel getan, um wirklich glaubwürdig zu vermitteln, dass er das wirklich bereut, was er gesagt hat, und dass er sich damit einigermaßen tiefgründig auseinandergesetzt hat.
Deswegen die Frage, Herr Köster, aus Ihrer Beobachtung von Clemens Tönnies über die Jahre. War das, was er in Paderborn vom Rednerpult aus erklärt hat, war das ein Ausrutscher oder vielleicht tatsächlich Ausdruck einer politischen Überzeugung?
Na, irgendwie sagt man ja immer nur das, was man irgendwie auch denkt und meint. Und möglicherweise war das ein schwacher Moment, in dem manche, sagen wir mal, inneren Geländer, die es sonst gibt und die einem das verbieten, so etwas zu erzählen, dann eben nicht funktioniert haben. Aber man stellt eben fest, es fehlt hinterher jedes Unrechtsbewusstsein, wenn man sich anschaut, dass er sich bis heute nicht wirklich bei den Leuten entschuldigt hat, die er da beleidigt hat, nämlich all diejenigen, denen er da unterstellt hat, als Afrikaner oder als Menschen afrikanischer Herkunft besonders sexwütig zu sein. All diese Dinge, die hat er gar nicht aufgeklärt, die hat er meiner Meinung nach nicht auch richtig verarbeitet, und das ist das eigentlich Beschämende an dem Vorgang.
Nun kann man sagen, Herr Köster, der gelernte Metzger Clemens Tönnies, das ist ein Unternehmer und eben kein Politiker. Muss man da wirklich jedes Wort auf die Goldwaage legen?
Nein, ich glaube nicht, dass man jedes Wort auf die Goldwaage legen muss, aber es ist natürlich auch die Frage, wie gehe ich dann als Verein damit um, wenn mein höchster Repräsentant so einen Unfug daherredet. Der FC Schalke hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder hervorgetan, durch meiner Meinung nach sehr, sehr sinnige Kampagnen gegen Rassismus, für Völkerverständigung. Und die Frage ist natürlich schon, wie glaubwürdig will der Club das noch vertreten, wenn man gleichzeitig, wenn mal etwas passiert, nämlich Diskriminierung, Rassismus durch solche Aussagen, wenn man dann nicht in der Lage ist, daraus auch Konsequenzen zu ziehen, sondern sagt, ja, der einfach der Fan darf das nicht und der wird bestraft, aber der große Aufsichtsratsvorsitzende, der kommt einfach davon.
Bleibt also die Sorge, wenn ein Clubboss wie Clemens Tönnies sich jetzt einen latent rassistischen Spruch in der Öffentlichkeit leistet, fällt dann für die Fans die Hemmschwelle, ebenfalls fremdenfeindliche Sprüche zu klopfen oder wieder Bananen von den Tribünen zu werfen?
Na, ich glaube, dass die Fans in den letzten Jahren sehr, sehr dazugelernt haben. Die Zustände wie in den 90er Jahren, als es ja fast flächendeckend fremdenfeindliche Äußerungen von den Rängen gab, die sind Gott sei Dank vorbei. Ich glaube auch nicht, dass Clemens Tönnies jetzt eine richtige Vorreiterrolle für rechtsextreme Fans hat. Aber es ist natürlich eine falsche Signalwirkung. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wenn man gegen Rassismus kämpfen möchte, für Völkerverständigung, dass man dann auch eine klare Kante zeigt, dass man zeigt, das geht auf keinen Fall und wir ziehen auch die notwendigen Konsequenzen. Und wenn man sich jetzt die Entscheidung des Ehrenrates anschaut oder zumindest die Sitzung gestern Abend, dann hatte man das Gefühl, dass man ihm einen breiten Weg zurück ins Amt dann wieder dann auch ebnen wollte. Und das ist definitiv das falsche Signal.
Ihr Magazin, Herr Köster, die Elf Freunde, widmet sich ja vor allem der aktiven Fanszene. Es ist quasi ein Magazin von Fußballfans für Fußballfans, kann man vielleicht sagen. Wie verbreitet ist denn rassistisches Gedankengut in den Stadien, auf den Rängen? Sie sagen, es hat abgenommen, aber gerade im Osten, in Chemnitz oder Dresden, gab es in den vergangenen Wochen ja immer wieder Vorfälle.
Ich glaube, dass es diese Leute immer noch gibt. Viele Spieler erzählen ja auch, dass sie beim Warmmachen oft noch rassistische Rufe hören. Jerome Boateng hat darüber geredet, auch andere. Und natürlich würden die nie aussterben, die wird es immer geben. Aber ich habe das Gefühl, dass der Konsens auf den Rängen ist, dass all das, was früher, glaube ich, den Fußballbesuch auch so verleitet hat, beispielsweise diese Urwaldrufe, wenn schwarze Spieler am Ball waren, die gibt es heutzutage nicht mehr, die werden geächtet. Insofern glaube ich, dass der weit überwiegende Teil des Publikums inzwischen sein Hirn durchaus anschaltet und einigermaßen immun gegen solche Parolen ist. Aber man muss eben wachsam bleiben und man muss eben immer wieder schauen, kommt das wieder, wird das wieder stärker? Und da ist tatsächlich so etwas, wie jetzt auf Schalke passiert ist, das definitiv falsche Signal.
Wachsam bleiben, sagen Sie, Herr Köster, versuchen Rechtsparteien, Rechtsaußenparteien, Teile der Fanszene für sich zu rekrutieren? Vermuten Sie da vielleicht Nachwuchs in den Blöcken?
Das haben gerade rechtsextreme Parteien immer wieder probiert. Die NPD zum Beispiel hat ja eigentlich seit den 80ern versucht, aus den Fankurven heraus neue Mitglieder zu rekrutieren. Dafür waren die Fankurven immer zu wild, zu ungeordnet, zu anarchistisch. Insofern haben sie sich diesen Zugriff immer entzogen. Aber klar ist natürlich, dass wir in verschiedenen Stadien große Probleme haben. Das sehen wir beispielsweise in Dortmund, wo es eine große rechte Szene auf der Südtribüne gibt. Das sehen wir im Osten, in Chemnitz insbesondere, auch in Dresden und anderswo. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man diejenigen, die dagegen kämpfen, das sind Faninitiativen, Fanläden, auch Fanprojekte, dass man die unterstützt und ihnen nicht in den Rücken fällt.
Gibt es diese Unterstützung, die Sie einfordern von den Vereinen für diese aktive Politik gegen rechts?
Ich glaube, dass es die gibt. Die gibt es vielerorts, die gibt es auch, und das darf man nicht verschweigen, auch beim FC Schalke. Aber das ist natürlich immer sehr, sehr empfindlich, dieses Verhältnis. Wie geht man mit rechten Fans um? Die Clubs haben ja oft kein Interesse, das allzu publik zu machen, weil das das Image schädigt und möglicherweise die Geschäfte verdirbt. Das ist ein Balanceakt, glaube ich, für alle, die da aktiv sind. Aber ich glaube schon, dass es ein Bewusstsein in der Bundesliga gibt, dass all das, was rassistische Umtriebe sind, was rechtsradikale Umtriebe sind, dass die zu bekämpfen sind und dass gerade die Sozialarbeiter, diejenigen, die sich seit langen Jahren dafür engagieren, auch die richtigen Personen sind. Nur, das muss eben überall und flächendeckend passieren. Und da hat man gerade den Eindruck, dass, wenn so etwas passiert, das war es ja nicht nur auf Schalke, sondern auch in Dortmund so, wo es ja ebenfalls mit Norbert Dickel und Ovo Mojela so einen Vorfall gab, da schaut man dann, dass man solche Vorfälle lieber unter den Tisch kehrt.
Sie sagen, die Vereine sind durchaus aktiv im Kampf gegen rechts, aber auch UEFA und FIFA haben ja in den letzten Jahren eine breite Kampagne mit vielen Stars gefahren. Say no to racism, sag nein zum Rassismus. Also beide Dachvereine haben sich den Kampf gegen Rassismus, gegen Diskriminierung und Intoleranz auf die Fahnen geschrieben. Wie wirkungsvoll sind diese Kampagnen? Hat sich tatsächlich etwas verändert, auch wenn Sie international auf die Fanszene blicken?
Na, es gibt überall, sowohl in Italien als auch in Frankreich, immer wieder solche Vorfälle. Das sind ja nicht nur rassistische Vorfälle, sondern auch homophobe, sexistische Äußerungen, die immer wieder von den Rängen fallen, aber auch von Funktionären zu hören sind. Man würde sich natürlich wünschen, dass gerade dann diese Vorfälle auch gerade von Funktionären und nicht nur von Anhängern auch wirklich rigide sanktioniert werden. Da fehlt es oft an Konsequenz. Es ist prinzipiell sehr, sehr begrüßenswert, wenn die großen Verbände, also FIFA und UEFA, solche Kampagnen fahren. Ich denke, da hilft alles und gerade wenn große Stars sich gegen Rassismus aussprechen. Aber es geht dann eben auch darum, in konkreten Fällen zu sagen, wir unterstützen jetzt diejenigen, die diskriminiert worden sind. Wir unterstützen zum Beispiel auch, wenn es rassistische Anfeindungen gibt, dass Spieler dann auch ohne Konsequenzen befürchten zu müssen, vom Platz gehen können als Protest. Also ich glaube, da ist noch ein weiter Weg für die Fußballverbände, sowohl die internationalen als auch die nationalen.
Es gibt ja in Deutschland Vereine wie Türkiyemspor, Maccabi oder auch afrikanische Vereine. Da schließen sich Sportler aus bestimmten Nationen, Nationalitäten, Ethnien zusammen. Ist das auch eine Reaktion auf Rassismus in bestimmten Vereinen?
Na, ich glaube, dass wenn man zum Beispiel mal das Beispiel von Maccabi nimmt, also israelische Vereine, dann ist es, glaube ich, vor allen Dingen erst einmal der völlig legitime Versuch, mit Gleichgesinnten, mit Leuten aus dem gleichen Kulturkreis Fußball zu spielen. Das kennt man ja auch von kroatischen, von türkischen, von italienischen Vereinen. Und das hat eine lange, lange Tradition. Ich glaube, bemerkenswert und besorgniserregend ist eher, wenn diese Vereine angefeindet werden. Also gerade die jüdischen Vereine in Deutschland klagen ja darüber, dass sie in den letzten Jahren immer häufiger solchen Anfeindungen ausgesetzt sind. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass die anderen Vereine, die anderen Sportler Solidarität zeigen und diese Vereine unterstützen, weil ich glaube, dass das eigentlich ein Zeichen ist von einer kulturellen Vielfalt im Fußball, die wir ja eigentlich alle wollen.
Also es bleibt die Hoffnung auf das Phänomen Fußball als Integrationshilfe für alle Nationalitäten.
Ich habe den Fußball, sofern ich ihn verfolge, als Anhänger von Arminia Bielefeld, aber auch als Beobachter dieses ganzen Betriebs, eigentlich immer als primär völkerverständigend und als einend, nämlich in der Freude am Sport empfunden. Und ich hoffe auch, dass das so bleibt. Aber es ist eben auch klar, man muss wachsam bleiben und nicht so tun, als ob es diese Probleme nicht gibt.
Im Deutschlandfunk heute Mittag der Chefredakteur des Fußballfachmagazins Elf Freunde, Philipp Köster. Herr Köster, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören. Schön.